Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hallo und willkommen zu dieser Episode des Mensch-Technik-Podcasts. Diejenigen von euch, die mich häufiger hören, werden es vielleicht bemerken. Ich bin ein bisschen rau auf der Stimme, ein bisschen nasal komme ich wahrscheinlich rüber. Aber ich habe mir vorgenommen, trotzdem heute eine Episode zu machen. Ich hoffe, ich muss nicht allzu viel räuspern und Kratzen am Hals bekämpfen und Ähnliches, sondern kriege das Thema hier ganz gut durch. Ja, soweit vorab ein Thema zum Thema Housekeeping. Das zweite ist, ich werde wie üblich eine Winter-Weihnachtspause einlegen. Also das ist hier die letzte Episode für das Jahr 2025. Komme dann Ende Januar wieder mit einem Bericht, vermutlich zur CES. Das wird hoffentlich wieder so 2 bis 3 spannende Folgen ergeben. Ich weiß vorab ja nicht, was mich dort vor Ort erwartet und wie spannend und aufregend das alles wird. Aber ich gehe mal davon aus, dass wieder eine Menge zu berichten sein wird. Und von daher komme ich dann, wie gesagt, so Ende Januar mit 1 oder 2 oder 3 Folgen zur Consumer Electronics Show zu Las Vegas zurück. Heute ein kurzer Rückblick, kein echter Rückblick, eine Inspiration, die ich bekommen habe. Anfang der Woche war ich auf der Software Defined Vehicles von meinen Freunden von WeConnect. Und es wird kein klassischer Konferenzbericht werden, sondern mich haben bestimmte Themen da getriggert, bestimmte Dinge, und ich sage, ja, da sollte ich mal ein bisschen drüber nachdenken, ein bisschen drüber philosophieren, ein bisschen drüber reden, und das mache ich heute hier. Also Thema Software Defined Vehicles, also durch Software definierte Fahrzeuge. Das Ganze ist schon lange kein reines technisches Konzept mehr. Es ist ein tiefgreifender kultureller Wandel in der Autoindustrie, der ansteht. Also das, was wir in Zukunft an Fahrzeugen auf den Straßen sehen werden, ist nur noch entfernt mit den Maschinen, mit den rollenden Maschinen vergleichbar, die wir bis vor 10, 15, 20 Jahren gebaut haben. Autos werden sich in digitale Ökosysteme auf Rädern verwandeln. Eigentlich wie bei jeder Software-Variante eine permanente Beta-Version, die ständig abgedatet wird und häufig dann auch erst die initialen Marketingversprechen im Laufe der Zeit voll erfüllen. Diese Themen sind in Berlin auf der Software Defined Vehicles intensiv diskutiert worden. Es gab da viele spannende Diskussionen, Fragen, viele Ambitionen, die da mitgeschwungen sind. Das Thema ist im Endeffekt, wie genau orchestrieren wir denn die Komplexität eines softwaregetriebenen Autos? Und zwar so, dass daraus ein wertschaffendes, wertstiftendes, vertrauenswürdiges Artefakt mit einem entsprechenden Nutzererlebnis entsteht. Und was bedeutet das für die Rollen von OEMs, von Zulieferern, von Tech-Unternehmen und am Ende dann auch für all die, die diese Technologie nutzen wollen? Also, warum Software-Defined Vehicles ohne ein tiefes Verständnis des Menschen nicht funktionieren werden. Darum wird es gehen, und der Podcast heute hat 3 Teile. Ein paar allgemeine Gedanken zu technischen, businessorientierten Themen und UX-HMI-Themen. Zweitens Strategien, die sich daraus direkt ableiten. Also was steht denn da eigentlich ins Haus? Und zum Schluss nochmal ein kurzer Blick auf die Use Cases. Welche sehe ich? Welche sind realisiert oder sind, bei welchen ist sichtbar, dass sie realisiert werden und welche fehlen mir noch? Lass uns starten mit den allgemeinen einleitenden Gedanken. Ich möchte es nicht Definitionen nennen. Von technischer Seite. Also, ein Software-Defined Vehicle ist ein Fahrzeug, dessen zentrale Funktionen, dessen Fähigkeiten, dessen Wertschöpfung maßgeblich die Software bestimmt wird und über dessen Lebenszyklus hinweg kontinuierlich verändert, erweitert wird, verändert wird, optimiert wird. Die Fahrzeugarchitektur verschiebt sich dabei von eher hardwarezentrierten Strukturen mit vielen verteilten, auch sehr spezialisierten Steuergeräten. Also moderne Fahrzeuge haben bis zu 20 verschiedene ECUs, Control Units, also kleine Computer irgendwo verbaut. Ja, und in Zukunft, wenn wir da nur noch einen oder sehr viel weniger zumindest sehen als diese 18 bis 20, die dann hochintegriert und zentralisierte Computing-Plattformen sind. Und auf dieser Plattform, dieser einen zentralen, wird eine modulare, skalierbare und weitgehend hardwareunabhängige Software installiert. Und es gibt technisch gesehen 6 typische Merkmale eines Software-Defined Vehicles. Das erste ist eine, die eben beschriebene zentralisierte Rechnerstruktur. Also, dass wir sehr leistungsfähige zentrale Computing-Plattformen nutzen, die Dutzende einzelne individuelle Steuergeräte ersetzen. Die Rechenleistung wird flexibel, je nach Fahrzeugzustand, nach Kontext, nach Use Case aufgeteilt und die Funktionen laufen dann virtualisiert oder containerisiert auf eher generischen Computing-Ressourcen. Zweiter Punkt, zweites typisches Merkmal, technisches Merkmal eines Software-Defined Vehicles ist eine Service-basierte, API-basierte Software-Architektur. Also die Fahrzeugfunktionen werden in lose gekoppelten Software-Diensten realisiert und dann gibt es einheitliche Schnittstellen, APIs, die Updates ermöglichen, die Upgrades ermöglichen und die auch dann, und das ist das Spannende, neue Funktionalitäten ohne tiefgreifende Eingriffe in die Gesamtarchitektur erlauben. Dritter Punkt ist die sogenannte Over-the-Air-Fähigkeit, OTA. Software, Firmware können von externen Instanzen aus aktualisiert werden, also über eine Luftschnittstelle. Meistens ist es die Handyschnittstelle, über die das gemacht wird. Wir kennen das von unserem Smartphone, machen wir es an und dann gibt es da eine neue Software, die kann dann installiert werden. Und so wird es im Auto auch sein, dass über die Luftschnittstelle da neue Software kommt. Das ist für das Thema Infotainment, für nicht sicherheitskritische Applikationen realisiert. Das wird auch zunehmend mehr auf sicherheitsrelevante Systeme ausgerollt. Und damit wird aus einem Fahrzeug ein kontinuierlich evolvierendes, ein kontinuierlich sich selbst updatendes System. Viertens, sehr technisch, Abstraktionsschichten zwischen Hard- und Software. Da gibt es dann so eine Schicht aus Treiber, aus Middleware, aus Virtualisierungen. Ziel ist es, die Software nicht mehr nur für ein spezifisches Steuergerät zu schreiben, sondern für eine größere Variante, einfach eine größere Flexibilität herzustellen. Und dadurch erreicht man eine Trennung von Hardware und Software-Lebenszyklen. Fünftes Charakteristikum eines Software-Defined Vehicles sind die datengetriebenen Funktionen. Ja, also die Fahrzeuge generieren, speichern, verarbeiten größere Mengen an Sensordaten und diese Daten fließen dann in Diagnose, in die Optimierung, in KI-basierte Funktionen ein, sowohl innerhalb des Fahrzeugs, sogenanntes Edge Computing, als auch in der Cloud. Und sechstens, auch wieder ein sehr, sehr technisches Thema, Cybersecurity by Design. Die Komplexität und die Konnektivität des Fahrzeugs erfordern ein hochintegriertes Sicherheits- und Testkonzept mit sicheren Bootprozessen, Kryptographie, Firewalls, Intrusion Detection und so weiter und so fort. Also gibt es eine ganze Reihe technischer Spezialitäten, die nötig sind, weil ganz klar, wenn ich ständig an der Luftschnittstelle hänge, wenn ich ständig Updates erwarte als Fahrzeug über die Mobilfunkverbindung, dann ist das natürlich auch ein Einfallstor für Cyberkriminelle. Also zusammengefasst aus technischer Sicht ist ein Software-Defined Vehicle ein Fahrzeug, das als Softwareplattform konzipiert ist, mit einem zentralisierten Rechner, mit modularer Software, mit Update-Fähigkeit und mit datengetriebenen Funktionen. Das mal in einem Satz gesagt, was ist ein Software-Defined Vehicle aus technischer Sicht? Gehen wir weiter zum Thema Businessmodelle, Businessmodellperspektive. Aus geschäftlicher Sicht ist ein Software-Defined Vehicle ein Fahrzeug, dessen Wertschöpfung sich zunehmend vom einmaligen Hardwareverkauf, also ich kaufe ein Auto, ich lege beim Autohändler 50, 75.000, 100.000 Euro auf den Tisch, bekomme ein Auto und das ist dann, wie es ist und das bleibt im Prinzip bis auf die Verschleißteile auch so, wie es ist, solange wie ich es besitze. Und es ändert sich hin zu softwarebasierten, datengetriebenen, kontinuierlich monetarisierbaren Services. Also ich kann da ständig Geld mit verdienen. Und das Ganze ähnelt dem Ökosystem moderner Smartphones. Die Hardware ist eine Plattform und der wirtschaftliche Kern, also das eigentliche Geldverdienen, entsteht durch Software, durch Apps, durch Updates, durch Dienste, die dann halt einmalig bezahlt, per Abo bezahlt, über den gesamten Lebenszyklus zur Verfügung stehen. Zentrale Punkte sind, ein Software-Defined Vehicle ist nicht ein solitäres Produkt, sondern es ist ein Ökosystem. Ja, so ein Fahrzeug wird zur Plattform, auf der die OEMs und potenziell dann auch, kommen wir später nochmal drauf, Drittanbieter, digitale Dienste anbieten. Ja, also ich habe dann halt so ein Ökosystem mit einem App-Store dahinter, der sich kontinuierlich updatet und der da auch ständig wächst. Zweiter Punkt, Lebenszyklus-Monetarisierung statt Einmalverkauf. Also ich verkaufe so ein Auto nicht einmal, sondern ich kann mir dann halt Funktionen freischalten, ich kann Abos abschließen, ich kann Services nutzen, ich kann Contents nutzen. Ja, ich kann dann auch, das sind dann auch Sachen, die diskutiert werden, datenbasierte Dienste für Flotten, für Versicherungen, für Werkstätten zur Verfügung stellen. Auch die Over-the-Air-Updates, also die Updates über die Luftschnittstelle, sind eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja, es können später Funktionen später runtergeladen werden, sie können verbessert werden, sie können komplett neu dazugefügt werden. Das ist ähnlich wie bei Smartphones, das ist ein ganz, ganz ähnliches Prinzip. Ja, ich habe also eine Weiterentwicklung meines Produktes, ohne dass ich die Hardware, dass ich das, was rollt auf der Straße, neu produzieren muss. Ich kann neue Features schrittweise einführen, sogenannte Soft Launches. Ich kann kontinuierlich die Qualität verbessern und ich kann am Ende dann auch sogenanntes Upselling machen, also dann halt jemandem eine einfache Sitzheizung verkaufen und sagen, naja, jetzt habe ich aber hier noch eine super Spezialsitzheizung mit Extra-Funktionen, koste ich nochmal 50 Euro extra. Ja, das sind alles so Themen, die dann damit zur Verfügung stehen. Vierter Punkt, die Daten als strategische Ressource. Das Software wie Defined Vehicle generiert Daten. Und damit können die Fahrzeughersteller, die Flottenbetreiber, auch einzelne Besitzer, Diagnoseinformationen, personalisierte Services draus bilden. Darauf können wir neue Geschäftsmodelle basieren. Wir können die vorausschauende Wartung, die sogenannte Predictive Maintenance durchführen. Wir können eine datenbasierte Produktentwicklung durchführen, indem wir die Daten aus dem Feld, die Nutzungsdaten verwenden, um sie dann am Ende in neue Produktfeatures einfließen zu lassen. Und wir können personalisierte Nutzererlebnisse schaffen, um da halt eben aus dem Auto ein sogenanntes Data-Business zu machen. Und, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, letzter Punkt, die Öffnung des Fahrzeugs für Drittanbieter, also sowas wie ein App-Store fürs Auto. Ja, also da kann man fragen, welches Modell wollen denn die OEMs fahren? Oder werden die OEMs fahren? Was sie wollen, ist mal eine andere Sache. Welches werden sie fahren? Ein eher geschlossenes, proprietäres Ökosystem, so ein Apple-ähnliches Modell? Oder ein eher offenes Ökosystem wie bei Android? Ja, oder so dann sogar noch einen Schritt weiter, ein vollwertigen entsprechenden App Store zulassen, mit dem strategischen Vorteil, Innovation kommt von außen und die OEMs partizipieren an Umsatz und Reichweite, mit dem Nachteil, dass die OEMs natürlich dann die Kontrolle über Nutzer und Nutzerinnen, über die Daten, über das, was im Fahrzeug getan wird, gezeigt wird, dass sie darüber die Kontrolle verlieren. Also, aus Business-Sicht, ein Software-Defined Vehicle verschiebt das Businessmodell von Hardware zu Software. Genau wie beim Smartphone entsteht ein Plattform-Ökosystem, das mit Apps, Services, Daten, kontinuierlichen Updates Mehrwert schafft und damit dann neue, dauerhaft monetarisierbare Einnahmequellen eröffnet. Dritter Teil der einleitenden Gedanken, Software-Defined Vehicles und User Experience. Aus dieser Sicht ist ein Software-Defined Vehicle ein Fahrzeug, dessen Interaktionsqualität, Funktionsumfang und Nutzererlebnis nicht mehr unbedingt durch fest verdrahtete Hardware bestimmt wird, sondern durch dynamische, updatefähige und kontextadaptive Software. Also das Software-Defined Vehicle macht das Fahrzeug zu einer kontinuierlich entwicklungsfähigen Interaktionsplattform, auf der Interaktionsoberflächen, Assistenzfunktionen, Fahrzeugverhalten kontinuierlich weiterentwickelt werden und damit an Nutzer, an Kontexte und an Märkte angepasst werden können. Zentrale Merkmale davon sind evolvierende Interaktion statt statischer UI. Also ich habe Oberflächen, Visualisierung, Assistenzfunktionen, die sind nicht mehr endgültig festgelegt, sondern können durch OTA-Updates verändert werden, erweitert werden oder auch komplett neu gestaltet werden. Also damit wird dann die UX, die User Experience, das HMI, die Mensch-Maschine-Schnittstelle, zu einem lebenden System. Ich kann damit Personalisierungen durchführen. Ja, ich kann Interaktionen und Optionen an Fahrverhalten, an Präferenzen, an Kompetenzniveaus, an Fahrsituationen entsprechend anpassen. Sowas wie eine adaptive Anzeigepriorisierung, eine entsprechend differenzierte Warnstrategie oder auch kontextbasierte Redaktion und Erweiterung von Informationen. Ja, ich fahre bei Nacht in eine Stadt, die ich nicht kenne und aus diesem Kontext heraus wird dann halt eben, ja, werden mir weniger Informationen angezeigt. Also man kann damit dann eine Situationssensitivität herstellen. Das HMI wird dadurch ein orchestrierter Bestandteil der Gesamtarchitektur. Die Software wird zentral entwickelt und HMI-Funktionen können tief in die Fahrzeugarchitektur integriert werden, von Sensorfusionen über KI-gestützte Assistenz bis zur Datenvisualisierung. Potenziell haben wir dann die Möglichkeit, eine kohärente und besser abgestimmte Interaktionslogik zu bekommen. Wir können Hardware und Interaktionslogik trennen voneinander. Das ist eine Tendenz, die auch schon in Touchscreens vorhanden ist oder implementiert ist. Das wird durch Software-Defined Vehicles nochmal leichter und nochmal auf eine neue Ebene gehoben. Künstliche Intelligenz im Interface kann eine entsprechende Rolle spielen und in einem Software-Defined Vehicle fällt das leichter, weil die Daten einfacher zur Verfügung stehen. Und ja, ich habe damit zum Beispiel eben präventive Interaktionen, die ich machen kann, also vorausschauendes Bereitstellen von Funktionen. Ich kann eine generative Personalisierung durchführen, also dass das User Interface gestaltet sich selbst passend zum Kontext, entsprechend der Nutzervorlieben. Und wenn ich es gut mache, bekomme ich auch eine Entlastung von Fahrer oder Fahrerin, bekomme ich die hin. Und das HMI wird damit zunehmend ja, zum Assistenten und nicht mehr zum Instruktor. Letzter Punkt in diesem Bereich, User Experience as Service wird möglich. Die neuen Nutzer erlebt das Fahrzeug nicht mehr als fertiges Produkt, sondern als System, das über Jahre hinweg häppchenweise verbessert wird. Und da habe ich dann neue Erwartungen. Ich habe regelmäßige Verbesserungen, konsistente Interaktionsphilosophie, wachsende Erklärbarkeit, wachsende Vertrauenswürdigkeit. Das sind die Themen, die dann potenziell möglich sind. Und aus UX-HMI-Sicht ist es ein Fahrzeug, ein Software-Defined Vehicle. Erzeugt es ein Nutzererlebnis, softwarezentriert, updatefähig, adaptiert, kontinuierlich anpassbar. Also es entsteht eine Interaktionsplattform, die sich mit Nutzerbedürfnissen weiterentwickelt. Gut, auf diesen grundlegenden Gedanken basierend die Strategien. Was steht denn da eigentlich an? Und im Endeffekt geht es vom mechanischen Artefakt zur digitalen Mobilitätsplattform. Das ist der große Weg, das ist der Hauptpfad, der Fokuspunkt, den wir da im Moment durchschreiten. Und die Automobilindustrie befindet sich aktuell in der vermutlich tiefgreifendsten Transformation ihrer Geschichte. Sag ich immer wieder, gibt es viele Beispiele für. Kaum eine andere Branche wird derzeit von so vielen technologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Kräften disruptiert. Und Software-Defined Vehicles sind dabei kein isoliertes Phänomen, sondern eher so ein überfassendes, ein sogenanntes Umbrella-Konzept, das die gesamte Digitalisierung des Fahrzeugs, seiner Architektur, seiner Entwicklungsprozesse, der Geschäftsmodelle insgesamt überfasst. Und über Jahrzehnte war Auto ein primäres mechanisches Produkt, ja, gebaut für einen einzelnen zentralen Use Case, nämlich das Fahren. Ja, Funktionsumfang, Komplexität, Interaktion blieb vergleichsweise überschaubar. Ja, war direkt, war analog, gut kontrollierbar. Wenn man sich so ein Auto aus den 80er, 90er Jahren anschaut, Handvoll Buttons, Handvoll Knöpfe, ein Button, eine Funktion an einem Ort, das sogenannte 1:1:1 Paradigma. Also das war eine ganz andere Welt, als wir die heute vorfinden. Und es hat sich in den letzten 30 Jahren viel verschoben und es verschiebt sich jetzt nochmal und nochmal radikaler. Künftige Mobilität wird nicht allein durch physische Fortbewegung definiert, sondern durch die Qualität der gesamten User Journey. Also jetzt digital, personalisiert, vernetzt, erinnerungswürdig ist. Und Software-Defined Vehicles ermöglichen diese Entwicklung. Und es sind vier strategische Verschiebungen, die ich sehe. Erster Punkt, mehr Features, mehr Integration, mehr Bedeutung. Also künftige Fahrzeuge werden über nochmal deutlich mehr Funktionen verfügen. KI-basierte Assistenzsysteme, vernetzte Dienste im Internet der Dinge, Integration in digitale Ökosysteme, ja, Smartphone-Einbindung, Smart-Home-Einbindung, Cloud-Dienste, Flottenmanagement, Mobility as a Service. Also das sind alles so Themen, die da kommen werden und die das Auto erweitern werden. Das heißt also, das solitäre Artefakt, das das Fahrzeug in der Vergangenheit war, verändert sich hin zu einem Knotenpunkt des digitalen Lebens. Und da gibt es eine Reihe von Treibern, auch als gesellschaftliche Megatrends wie Urbanisierung, Individualisierung, digitaler Lifestyle, steigende Computing Power, steigende Konnektivität, das Aufkommen der künstlichen Intelligenz, der Virtualisierung. Also alles das sind grundlegende Megatrends, die eben genau dazu führen, dass mehr Features, mehr Integration, mehr Bedeutung in Fahrzeuge hineinkommt. Und Software-Defined Vehicles sind essentiell dafür, weil sie die technische Flexibilität schaffen, genau diese Trends in Produkte und Nutzererfahrungen zu überführen. Zweiter von vier Punkten, strategische Reifephase. Ja, wir sind vom Hype, der das Software-Defined Vehicle war, auf dem Weg zur Umsetzung. Ich möchte jetzt nicht über den Gartner Lifecycle oder Gartner Hypecycle reden, mache ich vielleicht mal in einer anderen Episode. Es ist aber so, dass wenn eine neue Technologie kommt, wird die erstmal unglaublich gehypt und dann kommt so ein Tal, wo man dann feststellt, so einfach ist es nicht. Und dann pendelt sich das Ganze auf einem realistischen Level ein, also zwischen Hype und Ablehnung, dann auf einem realistischen Mittellevel. Und das ist die sogenannte Execution Phase, also die Phase, wo es dann auch wirklich umgesetzt wird. Ja, und in der Phase sind wir angekommen. Und die geopolitische Realität spielt dort eine entscheidende Rolle. Ne? Also die fragmentierten gesetzlichen Rahmenbedingungen, die regionalen Infrastrukturunterschiede, die unterschiedlichen Markt- und Nutzererwartungen, ja, auch die Abschottung einzelner Märkte und damit dann halt die Fragmentierung dieser Märkte. Das sind Themen, die langfristig dem Software-Defined Vehicle helfen werden, weil ich über die Software, also vergleichsweise einfach und ohne Hardware, Eingriffe, diese Vielfalt abdecken kann. Dritter strategischer Vorteil: Geschwindigkeit, Differenzierung, Skalierbarkeit. Für die Fahrzeughersteller, für die Nutzer entstehen neue Potenziale. Auf Nutzerseite kontinuierliche Updates mit neuen Features, besserer Ease of Use, bessere User Experience Qualität. Ja, es wird also einfacher zu nutzen, es wird spannender, das Fahrzeug zu nutzen. Integration von Smartphones, von Smart Homes, von Cloud-Diensten, die gesamte sogenannte IoT, Internet of Things, also Internet der Dinge-Technologie, die da mit dem Fahrzeug verknüpft wird. Und darauf dann aufbauend eine starke Personalisierung über Profile, über Daten, über KI, all diese Themen, die dann ein Nutzungserlebnis für jede und jeden individuell anpasst. Auf Herstellerseite zeichnet sich ab, dass potenziell die Entwicklungszeiten kürzer werden, dass die Komplexität auf der einen Seite immens steigt, aber durch die Modularisierung der Software leichter handhabbar wird. Ja, ich habe auch eine Reduktion von Vielfalt von Hardware, ja, also die Variantenvielfalt, gerade auf Hardware-Seite, wird deutlich geringer werden. Und weil die Variantenvielfalt durch Software erzeugt wird. Ich habe eine einfachere Diagnose und Wartung, die Schnittstellen liegen alle vor und ich kann Funktionen über Fahrzeuglinien hinweg transferieren. Also ich kann einfacher noch, als es heute schon der Fall ist, eine Software entwickeln für ein High-End-Fahrzeug und kann es dann im Laufe der Zeit vergleichsweise einfach in anderen Fahrzeuglinien einsetzen. Ja, und zum guter Letzt auf OEM, auf Herstellerseite die neuen Umsatzmodelle, digitale Dienste, Features on Demand. Was davon genau kommen wird, ist noch völlig unklar. Bis jetzt sind alle Versuche, Features on Demand zu machen, also so eine Sitzheizung quasi zu abonnieren, gescheitert. Aber digitale Dienste sind mit Sicherheit ein Umsatzstrom, der die Hersteller erfreuen wird. Vierter Punkt, Standards und Plattformen als Grundgedanke. Software-defined Vehicles sind Plattformen, ja, sollten gemeinsame Standards eingeführt werden. Das war auf der Konferenz auch immer wieder. Wir brauchen Standards, 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 damit wir all die Vorteile, die ich hier skizziert habe, auch wirklich realisieren können, damit die wahr werden können. Dafür brauchen wir gemeinsame Standards. Und zwar nicht nur innerhalb eines OEMs, sondern im Idealfall über die gesamte Industrie hinweg. Zum Schluss noch ein weiterer Gedanke, hier in dem Business-Kapitel: Produkte, Prozesse, Menschen. Ja, also der Eingriff in das Produktfahrzeug hat natürlich auch Konsequenzen auf den Entwicklungsprozess der Fahrzeuge. Und gerade bei den etablierten OEMs werden da geliebte Strukturen, Prozesse, dem, dem, wir werden, werden der Innovation zum Opfer fallen. Ja, es ist also der Weg zum Software-Defined Vehicle ist kein nur rein technisches Projekt, sondern wir müssen die Produktdenke ändern. Also wie wir Produkte denken, wird sich ändern. Also vom Hardware-Fokus hin zu Software-First-Architekturen. Die Entwicklungsprozesse werden sich ändern. Ja, also die klassischen Engineering-Modelle werden um agile Softwareentwicklung erweitert. Also so Themen wie Continuous Integration oder Continuous Development, Continuous Deployment, Continuous Testing, das sind Sachen, die sind in der Softwarewelt gut etabliert bei Softwareprogrammierern. Im Fahrzeugbau kommen die kaum vor. Ja, da sind es eher so lineare Wasserfallprozesse und nicht so zirkuläre Prozesse. Und das wird wohl zusammen mit der menschlichen Komponente, die natürlich auch mitspielt, werden das die größten Herausforderungen sein auf Seiten der Industrie, auf Seiten der Hersteller. Es prallen im Prinzip zwei Mindsets aufeinander: die traditionelle mechanisch geprägte Engineering-Seite, ja, Sicherheit, Reifegrad, Stabilität, Linearisierung, und auf der anderen Seite das agile Software-Mindset. Ja, iteratives Arbeiten, experimentelles Arbeiten, auch das Denken eher in Wochen statt in Monaten oder Jahren. Ja, das sind einfach zwei verschiedene Welten der Technologieentwicklung, die da aufeinander prallen und bei der wir noch nicht so richtig wissen, wie wir eigentlich damit umgehen. Gut, kommen wir zum dritten Teil des Podcasts, zum Thema Use Cases, HMI, User Experience. Wie sieht es eigentlich aus? Mit dem Aufstieg des Software-Defined Vehicles wird sich das Spektrum möglicher Use Cases massiv erweitern und kontinuierlich wachsen. Also seit den letzten Jahren ist in der Branche viel Bewegung entstanden: KI-basierte Funktionen, neue Dienste, vernetzte Ökosysteme, Over-the-Air-Strategien, datengetriebene Personalisierung, haben wir alles schon erwähnt. Macht das Fahrzeug zu einer digitalen Plattform. Dennoch ist die gesamte HMI- und UX-Komplexität in dieser neuen Welt noch nicht durchgedrungen. Das eine wird hier probiert und da wird mal was fallen gelassen, da wird mal ein Prototyp gebaut, da wird versuchsweise mal was in Produktion eingeführt. Mir fehlt noch so ein bisschen so das konsistente, ganzheitliche Bild. Wie gehen wir denn da eigentlich vor? Und das Spannende ist ja, dass das ein Software-Defined Vehicle Use Cases, Anwendungsfälle eröffnet, die weit über klassische Fahrzeugfunktionen hinausgehen. Ja, also da ist ein immens breites Spektrum entstanden, was aber halt auch noch deutliche Lücken hat. Lass uns mal starten mit Personalisierung, Individualisierung. Ja, was es gibt, sind profilbasiertes Fahrzeugverhalten, ja, Sitzposition, Klimatisierung, Display-Layouts, personalisierte Warnstrategien, Assistenzlogiken, dann die Smartphone-basierte Identifikation, ja, sogenannte Digital Key, also mit dem Smartphone das Fahrzeug öffnen, kontextadaptive UIs, ja, so Tag-Nacht, Fahrmodus, Stehmodus, Stresslevel, Fahrertyp und so weiter und so fort. Was dazu kommt im Moment, sind generative User-Interface-Anpassungen durch künstliche Intelligenz, ja, also die HMI, die Mensch-Maschine-Schnittstelle, passt sich semantisch an Tasks, an Nutzerrollen, an Prioritäten an. Passiert es häppchenweise, wo genau da der Sweet Spot liegt zwischen einer verlässlichen, konsistenten HMI und auf der einen Seite und eben einer Hyperpersonalisierung auf der anderen Seite, ist auch noch offen. Aber ja, da befinden wir uns auf der Suche. Da sind wir auf dem Weg. Dann gibt es die adaptive Komplexitätsreduktion und die On-Demand-Funktion. Das sind alles Themen, die mit in der Pipeline stecken. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen der interkulturelle Aspekt. Ja, europäische versus chinesische versus US-amerikanische versus Rest der Welt, andere Welten, diverse kulturelle Unterschiede, die da kommen. Da wird im Moment aus meiner Sicht relativ wenig drüber nachgedacht. Und die Berücksichtigung von, ich sag's mal, diversen Nutzergruppen. Ja, also Menschen mit Autismus, ältere Fahrer, farbenblinde Fahrer, bis hin zu ADHS. Da ist noch nicht wirklich drüber nachgedacht worden. Und da sehe ich im Bereich Personalisierung, Individualisierung in Software-Defined Vehicles ein enormes Potenzial, Nutzergruppen abzuholen, die bis dato eher draußen vorstehen. Zweiter Bereich, die KI, künstliche Intelligenz, basierte Assistenz und Automatisierung. Was wir haben, sind so prädiktive Fahrmanöver, ja, Spurwechselassistenten, Cruise Controls, dann die automatisierte Umgebungsmodellierung über die Sensorfusion, die 3D-Wahrnehmung der Umwelt, Fahrerzustandsanalysen, ja, Driver Monitoring Systems, wie kann ich den Fahrer entsprechend überwachen. Da sind sichtbar im Moment gerade Use Cases im Bereich der KI-Augmentation des Fahrers, also ein Co-Pilot, die KI wird zum Co-Pilot, der Entscheidungen erklärt, Entscheidungen vorschlägt, Alternativen vorschlägt. Die automatisierte Konfiguration komplexer Fahrzeugfunktionen und KI-generierte Fahrempfehlungen, ja, basierend auf Wetter, auf Verkehr, auf persönlichen Vorlieben. Also da zeichnen sich Dinge ab. Was mir fehlt, sind UX-Design für die Erklärbarkeit, sogenanntes Explainable HMI. Mache ich bestimmt auch mal eine Folge drüber in der nächsten Zeit. Dann, wie kommuniziert ein System Unsicherheit, seine eigene Unsicherheit, aber auch die Unsicherheit auf Fahrerseite? Da fehlt es mir noch. Und dann, wie sieht die Verantwortungsverteilung zwischen KI und Fahrer, Fahrerin aus? Also ein Safety-Aspekt. Und wie wird die sauber und eindeutig kommuniziert? Thema Over-the-Air-Updates, Funktionsentwicklung, Feature-on-Demand. Ja, also so Software-Updates für Navigation, Komfort, Infotainment, die temporäre oder permanente Freischaltung von Parkassistenten, Lichtfunktionen. Das sind Use Cases, die gibt es. Ein Teil davon ist auch schon wieder nicht mehr aktuell, weil es einfach im Markt keine Akzeptanz dafür gibt. Aber in diese Richtung mit Updates, mit Komfortfunktionen, mit Infotainment, da denke ich mal, ergibt sich einiges. Was gerade im Kommen ist oder diskutiert wird, sind Soft Launch von neuen Funktionen, also das häppchenweise Einführen. Da gibt es dann vielleicht so eine Gruppe präferierter langjähriger Nutzer, die bekommen es zuerst freigeschaltet und dann wird es ausgerollt auf dem Gesamtmarkt oder man fängt halt an in einem bestimmten Markt, zum Beispiel in Deutschland, ein Feature zu implementieren und rollt es dann auf ganz Europa und dann den Rest der Welt aus. Das sind alles auch Sachen, die im Smartphone-Bereich völlig normal sind, auch im PC-Bereich völlig normal sind und das wird im Auto auch kommen. Dann die Regionalisierung von HMIs, die Regionalisierung von Features, von Funktionen. Ja, dass es also zum Beispiel Dinge gibt, die nur in China funktionieren und in Europa nicht und umgekehrt. Und dann das Ausrollen sicherheitsrelevanter Funktionen im Fahrbetrieb, respektive im Betrieb des Autos, um eine möglichst schnelle Realisierung, also wenn entdeckt wird, da gibt es irgendein Problem mit dem ABS-System oder wenn es etwas gibt, wo eine Verbesserung einer Lenkfunktion vorliegt, dann sollte das ja möglichst schnell allen zur Verfügung gestellt werden. Und es geht über die Over-the-Air-Updates, die Luftschnittstellen-Updates natürlich viel, viel einfacher. Was fehlt, ist so eine UX-Kompetenz fürs Lifecycle-Management. Ja, wie fühlt sich denn ein Auto an, das ständig verändert wird? Was passiert denn da eigentlich? Wie nehme ich das wahr? Und wo ist der Sweet Spot zwischen, ich habe ja was gekauft und plötzlich ist es ganz anders auf der einen Seite und das Auto wird ja immer besser. Ja, also wo ist da jetzt wirklich der Punkt, an dem das Ganze Sinn macht? Wie werden Erwartungen gemanagt? Ja, kriegen wir es dann wirklich auch dass das in der Autoindustrie, dass das der Nutzer eigentlich ein Beta-Tester ist, die sogenannte Bananaware, also die Bananensoftware, reift beim Kunden. Oder sind wir da im Auto sensibler und sagen, nee, da gibt es keine Beta-Tester-Funktion im Fahrzeug drin. Und dann die Frage, da ist schon mehrfach durchgeklungen jetzt, die Usability-Regression durch die permanenten Veränderungen. Also was passiert denn eigentlich, wenn plötzlich mein HMI, meine Mensch-Maschinen-Schnittstelle, anders ist, als sie es gestern war? Ja, heute sieht sie so aus, gestern war es alles noch anders. Wie bekomme ich es hin, dass das A nicht irritiert und B als Fortschritt positiv aufgefasst wird? Das Thema Integration in digitale Ökosysteme. Ja, die Smartphone-Wearable-Integration haben wir sehr gut hinbekommen. Die Smart-Home-Verknüpfung ist auch sichtbar. Die cloud-basierte Routenplanung findet statt. Ja, was mir da so ein bisschen fehlt, sind so die standardisierten APIs, die Schnittstellen für Drittanbieter, die Sicherheits- und Privacy-HMI für Internet of Things-Datenströme und vor allem die Transferierbarkeit zwischen einzelnen Fahrzeugmarken und Services. Fünftes Thema. In diesem Bereich die In-Cabin-Experience, das Entertainment, ja, also das Streaming von Musik, Streaming von Video, Ambient Light, Sound Design, Spiele im Stand, das sind alles Dinge, die sind da. Da fehlt mir so ein bisschen der Fokus auf die nicht fahrenden Insassen. Ja, und auch der Fokus, was passiert denn, wenn wir jetzt auf Level 3, Level 4 plötzlich den Fahrer teilweise oder komplett aus der Schleife nehmen, die Fahrerin. Ja. Wie lösen wir die Konflikte zwischen Insassenpräferenzen? Wenn ich jetzt halt da im Fahrzeug ein Musikspielen habe, dann sitzen vier Leute drin, wessen Musik ist es denn, die da läuft? Ja, und dann halt eben der gesamte Bereich Content-Sicherheit, dass da keine Einfalltore für Bösewichte entstehen. Nächster Punkt, das Thema Predictive Proactive Vehicle Services. Da gibt es die Predictive Maintenance, also dass ein Auto weiß, wann, was, wie kaputt gehen wird. Auch das Reichweiten-Energiemanagement ist weitgehend hergestellt. Da fehlt mir noch so ein bisschen, wie werden denn die selbstständig getroffenen Entscheidungen des Fahrzeuges kommuniziert? Also das Thema Vertrauen, wie wird Vertrauen in KI-basierte Fahrzeugdiagnosen hergestellt und wie wird das Ganze transparent kommuniziert? Ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter über das Thema reden, ich lasse es einfach sein. Punkt an der Stelle hier ist, die UX-Komplexität der Software-Defined Vehicles-Welt ist aus meiner Sicht noch lange nicht verstanden worden. Es war auch auf der Konferenz in Berlin kaum ein Thema. Mal am Rande, mal hier, mal da. Ja, das ist ja sowieso immer und da haben wir ja mit dabei und so weiter und so fort. Glaube ich so nicht dran. Für mich ist das Thema UX naturgemäß natürlich zentral. Aber es ist irgendwie noch nicht so richtig angekommen. Ja, also das Ganze zeigt irgendwie, wir verändern mit dem Software-Defined Vehicle nicht nur die Funktionalität, sondern die gesamte Interaktionsphilosophie. Ja, also wenn die Hardware über Jahrzehnte stabil blieb, wenn ich mich heute noch in einen BMW Mitte der 90er Jahre setze, dann sieht der noch genauso aus, wie er vor 30 Jahren auf den Markt gekommen sind. Ja, und Software ist dagegen ein permanenter Veränderungsfaktor. Und die Branche, die Automobilindustrie, steht da gerade erst ganz am Anfang, diese Dynamik nutzerzentriert, sicher und sinnvoll zu gestalten. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.